Herzlich willkommen zur 30. Folge von Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GBL. Nach einer längeren Pause melde ich mich jetzt wieder. Das Thema, was insbesondere von Heribert schon vor einem Jahr gewünscht war und mir selber auch sehr am Herzen liegt, ist Traumatisierung. Es liegt mir schon lange auf dem Herzen, für Menschen, die traumatische Erfahrungen haben machen müssen, um Verständnis zu werben. Verständnis geht aber nur, wenn ich verstehe, zumindest das Wesentliche. Ob mir das in einer Folge gelingt, bezweifle ich allerdings selbst. Bitte also um Geduld. Ich persönlich empfinde es als Geschenk, traumatisierte Menschen bei ihrer Auflösung einer traumatischen Erfahrung zu begleiten. Die Themen, über die ich hier sprechen möchte, sind: Was sind Flashbacks? Was ist eine Dissoziation? Wie erleben traumatisierte Menschen Erinnerungslücken? Fachausdruck dafür ist Amnesie. Was ist die Bedeutung von Ressourcen? Wie kann ich sie herausfinden? Wie geht Reorientierung? Dazu im Text mehr. Wozu Traumatherapie in der Lage ist und warum sie so wichtig ist. Ganz kurz nur erwähnt die verschiedenen Traumakategorien, die aber eigentlich nicht so besonders bemerkenswert sind. Wichtig ist immer, dass wir die Folgen von Traumatisierungen verstehen, um sie erkennen zu können. Vorab die gute Botschaft: Sobald du deine Traumatisierung bearbeitet hast, verfügst du über umfangreiche Ressourcen, gesteigerte Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit. Das heißt, künftig kannst du belastende Ereignisse besser bewältigen, weil du dir erfolgreichere Lösungen und Schutzkonzepte angeeignet hast. Ich wurde zu einem Seminar eingeladen in der Synagoge in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das wurde von der Dr. von Ehrenwaldschen Klinik gehalten. Es war ungefähr circa 3 Jahre nach der Flut. Da antwortete der Direktor auf die Frage eines Teilnehmers, wie er denn die durch die Flut hervorgerufenen Bedürfniszahlen einschätzen würde, wie viele Menschen hier in diesem Ahrtal mit Traumatisierung zu kämpfen hätten. Er sprach von 3.000 bis 5.000 Menschen. Auf die Frage, wie denn die Klinik damit umgehen könne und das bewältigen könne, gab er zu, dass der Bedarf an Traumatherapien durch die Klinik, die schon sehr groß ist, nicht geleistet werden kann. Sie sind größtenteils damit beschäftigt, eine Erstversorgung zu liefern, immerhin etwas, in der lediglich die Behandlung der erkennbaren Symptome, zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen oder auch Suizidalität, behandelt werden. Das bedeutet aber im Klartext, und das ist die traurige Nachricht, die Ursache wird nicht geheilt. Da gibt es zu wenig Personal und auch zu wenig Zeit. Bei meinen eigenen Einsätzen im Ahrtal traten wegen fehlender Behandlung der schon nicht verarbeiteten aufgelösten Traumata in dieser Zeit bereits zusätzliche, die betroffenen Menschen sehr stark beeinträchtigenden Veränderungen im Alltag auf. Das zeigte sich sehr klar in der deutlichen Zunahme an Aggression im gesamten Ahrtal. Schlafstörungen hatten die meisten. Sie hatten angefangen, Unangenehmes zu verdrängen. Beziehungsstörungen waren auch sehr häufig festzustellen. Es gab in vielen Fällen eine Flucht ins Vermeidungsverhalten. Es entwickelten sich Angststörungen. Eine Reduzierung der Arbeitsfähigkeit zeichnete sich auch ab bei manchen, weil sie sehr schnell überfordert waren, was vorher nicht der Fall war, und sie oft mit dissoziativem Ausweichen auf einer Überforderung auch schon bei einer geringen Anforderung reagierten und so weiter. Das, was mich sehr traurig stimmt, ist, dass dies politisch und bei den Hilfsorganisationen bekannt ist. Es führt jedoch nicht dazu, der Welle an langzeitwirkendem Leid dieser Menschen mit der fachlich notwendigen Hilfe zu begegnen. Ob es wohl daran liegt, dass ein gebrochener Arm im Gipsverband eher öffentliches Handeln auslöst, als wie das, was nicht so offensichtlich ist. Aber selbst unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, gibt es mehr als 1000 Gründe für ein sofortiges, erforderliches, schadensminderndes Handeln. Denn was bringt es, wenn die Arbeitskräfte wegen zu früherer Überforderung ihre Leistung nicht mehr erbringen können? Dann wird es sich auch in den wirtschaftlichen Folgen abbilden. Daher meine Bitte, und das habe ich auch im Ahrtal immer wieder versucht anzubringen, wenn du selbst betroffen bist oder wenn du Betroffene kennst, denn das zu erkennen ist der Sinn dieses meines Beitrages, ist es allerhöchste Zeit zu handeln. Und es gibt Hoffnung. Es gibt Sprichworte, du kennst sie vielleicht auch, die seit Generationen Lügen transportieren. Eines von diesen Sprichworten heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Das hat aber noch nie gestimmt, weil Traumata, die ich nicht verarbeite, erzeugen in mir Belastungen, zum Beispiel mein Vertrauen in mich selbst, in andere Menschen und auch ins Leben schlechthin verschlechtert sich. Und es kostet mich auch mehr Anstrengung, im normalen Arbeitsalltag oder im normalen Alltag zu funktionieren. Es ist mühsam, weil von meiner früheren Kraft sind nur noch ca. 60% für mich verfügbar. Die anderen 40% sind während der Traumatisierung, bis dass sie aufgelöst wird, eingefroren. Das heißt, ich leide unter Energieschwund. Obendrein ist mein Grundsicherheitsgefühl bei einer Traumatisierung zerstört. Der früher noch auch für mich geltende Satz, der sehr hoffnungsvoll klingt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, hat seine Glaubwürdigkeit dann für mich verloren, weil gefühlt ist mir als traumatisiertes Opfer ein Ende überhaupt nicht vorstellbar. Und diese Überzeugung ist dysfunktional, weil wenn es kein Ende, keine berechtigte Hoffnung auf ein Ende gibt. Wozu und wofür will ich denn dann noch leben? Das heißt, wenn ich resigniere, alles einfach der Zeit überlasse, bleibe ich passiv, stecke fest, Heilung ist aber möglich. Das heißt, ich nutze meine Zeit, setze aktiv alle Möglichkeiten zu meiner Heilung ein, um den Folgen meiner Traumatisierung ein Ende zu setzen. Das bedeutet, ich suche mir wirksame Hilfe, setze meinen endlos Grübeleien ein Ende, erobere mir meinen Platz vom mühsamen Kampf des täglichen Überlebens in die Freiheit des Lebens, in meine eigene Selbstwirksamkeit und den Kontakt zu mir selbst wieder zurück. Das ist meine Option. Ich muss sie nutzen. Soweit vorab. Jetzt zu den Begriffserklärungen, um zu verstehen. Was denkst du, sind Flashbacks? Sicher hast du schon mal gehört, ich bin jetzt völlig geflasht. Das aber bedeutet, ich bin überwältigt und begeistert. Es hat etwas mit Freude zu tun, hat aber mit dem Traumabegriff Flashback überhaupt nichts zu tun. Flashbacks sind plötzlich auftauchende Erinnerungsfetzen, die dich völlig unvorbereitet mit starker emotionaler Wucht treffen, als Geräusch, Geruch, Musik, Farben, alles Mögliche kann sich dazu anbieten, was unsere Sinne aufnehmen können. Ein Beispiel, um es zu erklären. Ein Soldat, der gefährliche Einsätze in Afghanistan erlebt hat, jetzt auf Heimaturlaub mit seiner Frau und seinen Kindern, in der Fußgängerzone einer großen Stadt zum gemütlichen Shoppen unterwegs ist, hört, wie sich direkt hinter ihm eine Metalltüre mit lautem Knall schließt. Sofort ergreift er Frau und Kinder und wirft sich mit ihnen zu Boden. Der Knall lässt ihn reflexhaft reagieren und das, obwohl er in einem friedlichen Land ohne persönliche Gefahr unterwegs ist. Nicht zuordnen zu können, ist die Gefahr real oder aus deiner Erinnerung hergesteuert? Können in dir quälende Ängste, Hilflosigkeit und Panik bis hin zur Todesangst erzeugen. Ein zweites Beispiel. Du erlebst auf der Straße, wie vor dir ein Mensch von einem Auto angefahren wird. Du verfällst in Schockstarre, hörst das quietschende Geräusch der Bremsen, den dumpfen Knall des Aufpralls. Eventuell siehst du Blut. Du hörst die Sirene des Rettungswagens. All das gelangt aber nicht vollständig erinnerbar im narrativen Teil deines Gehirns. Der Grund? In dieser Situation hast du keine Orientierung in Raum und Zeit. Und das ist zum Denken immer erforderlich. Was passiert dann? Also die eben beschriebenen Sinneseindrücke landen als einzelne Fragmente, ohne Bezug zum Erlebten, wie nicht passende Puzzlesteine im Traumagedächtnis und steuern, wie bei dem Soldaten, seine Überlebensinstinkte. Die äußern sich entweder in Kampf oder Flucht oder dass man sich wie eingefroren fühlt, der Fachausdruck Immobilität. Der Begriff Dissoziation, ich weiß nicht, inwieweit er dir bekannt ist, ich möchte versuchen zu erklären, wozu sie gut ist und wobei sie helfen kann. Ein Beispiel aus meiner Praxis. Ein Junge, ich nenne ihn Robert, circa 12 Jahre alt, hat einen unberechenbaren Vater, der zu unkontrollierten Zornesausbrüchen mit Gewalt neigt. Der Beginn, wann es wieder losgeht, ist für Robert schon am Gesichtsausdruck seines Vaters erkennbar. Wieder einmal kommt Robert von der Schule nach Hause. Bevor er das Grundstück betritt, sieht er seinen Vater schon oben am Fenster stehen. Und der hat wieder diesen Blick. Robert weiß genau, was jetzt passieren wird. Kaum hat er die Haustüre geschlossen, brüllt sein Vater seinen Namen, kommt auf ihn zu, packt ihn, öffnet die Kellertüre, zerrt ihn hinter sich her, die Treppe hinunter. Unten angekommen, befiehlt er ihm, seine Hose runterzulassen. Währenddessen nimmt Roberts Vater sein Gürtel und er prügelt gefühlte 10 Minuten auf Roberts Rücken und Gesäß ein, brüllt ihn fortwährend dabei an, beschuldigt ihn, Dinge getan zu haben, die alle nicht stimmen. Aber das weiß Robert. Der Ablauf ist ja immer derselbe. Danach, wenn sein Vater sich ausgetobt hat, verschwindet er wortlos mit seinem Auto, fährt mit quietschenden Reifen vom Hof, kommt erst nach Mitternacht, wenn Robert schläft, falls ihm das überhaupt möglich ist, wortlos zurück, ohne mit Robert oder sonst jemandem zu sprechen. Die Frage ist, wie überlebt Robert das? Und genau hier kommt jetzt die Dissoziation ins Spiel. In dem Moment, wo die Haustüre sich hinter Robert schließt, als er nach Hause gekommen ist, sein brüllender Vater auf ihn zukommt, setzt bei Robert die Dissoziation ein. Das bedeutet, er steigt quasi aus sich heraus, sieht von außen zu, wie sein Vater brüllend einen Jungen, der so aussieht wie er, Robert, in den Keller schleppt und ihn mit dem Gürtel verprügelt. Im Zustand dieser Dissoziation schüttet Roberts Körper morphiumähnliche Schmerzmittel aus, sodass Robert diese Gewalt wie unbeteiligt als Beobachter verfolgt und das nahezu ohne Schmerzen. Die spürt er erst viel später, wenn diese Morphine nicht mehr wirken. Robert ist aus dem Gewaltgeschehen ausgestiegen, wirkt völlig unbeteiligt. Das ist meine persönliche Überzeugung, ist ein von Gott gegebener Schutzmechanismus, weil Gott wusste, wie grausam Menschen miteinander umgehen können und dass ein Kind das niemals überleben würde. Wichtig ist mir, dass du verstehst, Diese Fähigkeit zur Dissoziation ist eine erworbene, sich angeeignete, in diesem Fall überlebensnotwendige Fähigkeit, die genau auch ihren Sinn hat, solange wie Robert dieser Gefahr ausgesetzt ist. Jetzt greift Robert öfter zu dieser Schutzmaßnahme, die er erlernt hat. Ja, erlernen musste, um zu überleben. Er kann ihn wie auf Knopfdruck jederzeit wirksam abrufen. Und damit beginnt die Tragödie. Sehr oft erlebt Robert, dass er diesen Schutzraum, den er im Zustand der Dissoziation aufsuchen kann, dies unbewusst auch dann tut, wenn eine normale Alltagssituation ihn auffordert, etwas zu tun. Ein Beispiel. In der Schule ruft der Lehrer, den Robert sonst im Großen und Ganzen mag, an die Tafel, um vor der ganzen Klasse die begonnene Matheaufgabe eigenständig zu lösen. Ein ganz normaler Vorgang. Robert kennt das auch. Während er vor der Tafel steht, steht einer seiner Mitschüler auf, um zur Toilette zu gehen, und dabei fällt sein Stuhl um. Was passiert hier jetzt aus der Sicht von Robert? Ich denke, vor der Klasse zu stehen, die Erwartungen des Lehrers, die Aufgabe zu lösen und auch die Erwartung von Robert an sich selbst reichen schon aus, um seinen aufgeregten Stresspegel auf der Skala 1 bis 10 mindestens bis zur 8 oder gar zur 9 zu steigern. Ab da hat er schon keinen Zugang mehr zum denkenden Gehirn. Er steht vor der Tafel und ist nicht bei der Sache. Und das, wo er doch alles Wissen und Gelernte normalerweise problemlos abrufen kann. Aber bei der Skala Stresspegel bis Höhe 9 ist in seinem Kopf nur noch Nebel, Leere. Dazu kommt das Geräusch des fallenden Stuhls, das erinnert an das Geräusch des Gürtelschlages seines Vaters. Sein Gehirn deutet das als bekannte Gefahr. Robert steigt aus. Er ist nicht mehr da, seine Augen sind leer, Fragen des Lehrers erreichen ihn nicht, das Gehörte ergibt für ihn keinen Sinn, er dissoziiert. Das heißt, er ist in die Blase seines Schutzraumes geflüchtet, aber auch da gefangen und somit für die Menschen in seiner Umgebung nicht erreichbar. Sie dringen nicht mehr zu ihm durch, egal was sie sagen. Es sei denn, jemand im Raum könnte erkennen oder verstehen, was hier abläuft, und würde Robert durch fachkundige, einfühlsame, wie es heißt, Reorientierung wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. Was dazu erforderlich ist, folgt später unter dem Begriff Reorientierung. Das Geschilderte ist Rolands tägliches Leiden. Auslöser sind die mehrfach Gewalttraumatisierung durch seinen Vater, mit der Folge, die Programmierungen in Roberts Gehirn wurden verändert. Daraufhin liefert das Gehirn Falschmeldungen, modern Fake News. Und das bedeutet, falsche Gefühle inklusive dysfunktionale Gedanken steuern seinen Körper, sein autonomes und auch sein zentrales Nervensystem. Mit diesen falschen Daten versorgt, erfolgt im Körper auch die Reaktion in Roberts System und setzt Reaktionen in Gang, um ihn vor einer Gefahr zu schützen, wie jetzt hier in dieser Schulsituation, die real gar keine Gefahr ist, fachlich gesprochen. Wenn Robert hochgiftige, stressige Situationen, wie eben geschildert, erlebt, wird seine Entscheidungsfindung durch sein Großhirn gekappt, der Datenfluss zwischen Amygdala, ich nenne es das Vertrauensprüfzentrum, und dem vorderen Kortex, dem Hippocampus, das ist das explizite Gedächtnis zum Durchdenken einer Situation, funktioniert anders, wie es früher war, bevor die traumatisierende Gewaltmissbrauchserfahrung Robert in dieses Trauma gestürzt hat. Das ist die grauenhafte Realität, in der Robert lebt. Aber wie will er das jemandem erklären? Er versteht sich ja selbst nicht. Gefragt, sagt Robert, ein Teil in mir ist immer in Alarmbereitschaft, ist ununterbrochen dabei, mögliche Gefahren zu scannen. Es gibt keine wirkliche Ruhe, keine spürbare Sicherheit. Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, erlebe ich mich im Dauerstress. Das erschöpft mich. Aber was kann ich, Robert, dagegen tun? Das ist Gift für Roberts Körper. Als mehrfach traumatisiert erreicht er keine Tiefschlafphase. Somit findet auch bei ihm keine Regenerierung, sozusagen Erholung, statt. Dazu kommt, dass die Energiebatterie, die wir Menschen haben, die für die Funktion des Immunsystems erforderlich ist, nur noch einen Teil der Energie zugeteilt bekommt, die dieses System benötigt, um Viren, Bakterien, Entzündungen zu erkennen und unschädlich zu machen, also uns gesund zu halten. Die Folge: Robert ist anfälliger für Erkrankungen, weil sein Kampf-, Flucht-, Schutzsystem zu viel Energie verbraucht, die seinem Immunsystem fehlt. Die gute Botschaft ist: Es ist veränderbar. Heilung ist möglich. Eine Traumatherapie, zum Beispiel, wie ich sie verwende, mit der Abkürzung EMDR, später dazu mehr, aktiviert die Selbstheilungskräfte, die in jedem Menschen, auch in Robert, angelegt sind. Fehlschaltungen des Gehirns werden mittels Ansprache des emotionalen Zentrums im Gehirn, bildlich gesprochen, neu verdrahtet. Das heißt, die Steckverbindungen werden während der Auflösung wieder in den Zustand vor dem Gewaltmissbrauch zurückversetzt. Das Fantastische, der ich diesen Prozess begleiten darf, ist, dass nicht ich hier etwas in einen Menschen hineinlegen kann, sondern lediglich den sicheren Raum herstelle, für Robert den Prozess ermögliche, damit alles, was zur Auflösung und zur Heilung des gestörten Datenaustauschs gebraucht wird, das in Robert selbst vorhanden ist. Sein Prozess wird ausschließlich von ihm gestaltet, so aktiviert, wie er es zulässt. Er alleine entscheidet, was, wann geschieht, im gemeinsam geschützten Bereich unserer Begegnung. Im EMDR-Prozess spürt Robert, hier gibt es keine Fremdbeeinflussung. Es geht um Wiederherstellung seiner Ressourcen. Hochwichtig ist mir, verstehbar zu machen: Die Fähigkeit, mich in Dissoziation zu flüchten, kann, weil ich sie erlernt habe, abgelegt und aufgegeben werden. Sie ist kein Muster, dem ich hilflos ausgeliefert bin. Viele, die unter Dissoziation leiden, können sich das nicht vorstellen und wissen es auch nicht, dass sie es sich abgewöhnen können. Sie brauchen es dann nicht mehr, wenn die Gefahr vorbei ist. Alleine dies zu wissen und durch Übung an mir selber festzustellen, ist dann mein großer Erfolg, weil ich erlebe, ich kann mich wehren, ich kann Dinge nutzen, wie ich sie brauche. Dann spüre und erlebe ich, ich bin der oder diejenige, die wählen kann, welchen Weg ich beschreiten will, was mir auf diesem Weg hilft und auch was ich lassen will. Und ich spüre, meine selbstwirksame Kraft ermöglicht mir, jede Fremdbestimmung abzuwehren. Ich fühle mich wieder stark. Was sind Ressourcen? Zur Ressourcenerklärung. Eine Ressource ist für mich nur dann als solche erkennbar und wirksam, wenn sie in mir ein gutes, mir wohltuendes, kohärenzerzeugendes Gefühl hervorruft. Wenn das bei meinem Tun nicht der Fall ist, dann ist das, was ich tue, etwas, was ich kann, dann habe ich eine Fähigkeit, aber es kann mich dann nicht in die Lage versetzen, in Kontakt mit mir selber zu kommen und mich selber zu beruhigen und mir Freude zu machen. Also immer nur dann, wenn eine Ressource in mir umgesetzt wird, erzeugt sie ein gutes Gefühl, sonst ist es keine. Wir hatten auch über Reorientierung gesprochen. Das bedeutet, wenn vor dir ein Mensch steht, dessen Augen leer sind, wie in dieser Schulklasse, Robert vor der Tafel, mit hängenden Schultern, ausdruckslos, auf deine Ansprache nicht reagiert, offenbar nicht im Hier und Jetzt ist, kannst du, wenn du das gelernt hast, ihn in die Realität zurückholen. Hier eine kleine, wenn auch nicht vollständige Auswahl an Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, Robert in diesem Fall aufzufordern, nimm bitte Blickkontakt mit mir auf. Schau mich bitte jetzt an. Ich öffne jetzt das Fenster. Ich bringe dir ein Glas Wasser. Trink das bitte. Ich gebe dir etwas zum Festhalten. Schau dich bitte im Raum um. Was siehst du? Lass ihn aufzählen, was er sieht. Hilfreich ist auch, beide Hände schnell und längere Zeit aneinander reiben. Falls er zittert, bieten wir ihm eine Decke oder eine Jacke an, aber immer vorher fragen, ob er das möchte. Man kann auch dazu übergehen, dass gemeinsam Arme und Hände ausschütteln ausprobiert wird. Oder was auch wirksam ist, um eine Musterunterbrechung herbeizuführen, gemeinsam er und Robert und ich auf seine Hand zu schauen, wie er sie langsam öffnet und wieder schließt und sich dabei selber zusieht. Berührung darf es nur dann geben, wenn er im Hier und Jetzt angekommen ist, wenn ich ihn gefragt habe und er sein Okay dazu gegeben hat. Dann wäre es noch wichtig herauszufinden, wie er diese Berührung haben möchte, damit sie für ihn keine Gefahr, keine Bedrohung, sondern wohltuend sein kann. Und wenn er das ablehnt, dann ist das unbedingt ernst zu nehmen. Noch ein Punkt ist mir sehr wichtig, weil ich ja auch Seelsorge betreibe, also auch mit christlich orientierten Menschen arbeite. Und in einer solchen Seelsorge wird natürlich auch gebetet, wenn das Gegenüber das möchte oder wenn es sich ergibt und er den Wunsch dazu öffnet, dazu auch äußert. Wichtig ist in diesem Fall niemals, dass ich mit einem Gegenüber mit meinen geschlossenen Augen bete, was sonst ja viele Christen tun, dass sie nicht nur die Hände falten, sondern auch sich vorbeugen und die Augen schließen. Denn wenn ich das in einer solchen Situation tue, würde ich nie merken, wenn mein Gegenüber dissoziiert, in Schockstarre verfällt. Deswegen ist es wichtig, dass meine Augen offen sind, ihn im Blick haben. Dann kann ich auch handeln und kann ihm helfen, kohärent im Lernfenster zu bleiben, damit er nicht abdriftet. Dazu muss ich ihn immer im Blick behalten. Wie du vielleicht gemerkt hast, sind Traumatherapien überlebens- und lebensnotwendig. Ich wiederhole, weil wichtig, wenn sie nicht frühzeitig begonnen werden, chronifizieren sie sich, verfestigt sich alles und durch ständiges Wiedererleben der hochstressigen Situationen, die durch Trigger ausgelöst werden, entwickeln sich zum Beispiel Albträume. Und das Schreckliche ist, es finden ständig erneute Selbsttraumatisierungen statt. Das bedeutet, die Erlebnisse werden immer häufiger, immer schlimmer. Daraus können dann auch andere Dinge entstehen, wie Gefühlstaubheiten, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwächen, erhöhte Schreckhaftigkeit, selbst ein gesteigertes Kontrollbedürfnis. Und es können sich Erinnerungslücken bilden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Fachausdruck für Erinnerungslücken ist Amnesie, das hast du vielleicht schon mal gehört. Dazu gleich noch mehr. Die aufgezählte Liste ist nicht vollständig. Wie zeigen sich jetzt zum Beispiel Erinnerungslücken als Traumafolge? Hierzu ein Beispiel. Carola, eine berufstätige Frau, kommt erschöpft nach Hause, nach einem langen Arbeitstag, sieht im Flur den übervollen Wäschekorb stehen, seufzt, sagt sich, nee, also das schaffe ich heute jetzt nicht mehr. Und sie legt sich hin, um endlich zur Ruhe zu kommen. Am anderen Morgen, als sie aufsteht, ist sie überrascht. Die Wäsche ist gefaltet, gebügelt, eingeräumt. Der Korb ist leer. Sie weiß, es waren nicht die Kölner Einzelmenschen, denn in ihrem Haushalt lebt sie alleine. Das kann Carola sich selbst nicht erklären, wie das möglich war. Dies sind zum Beispiel mögliche Erinnerungslücken einer Traumafolgestörung. Oder Beispiel 2. Manuel fährt mit dem Auto in die Stadt, parkt im Parkhaus des Einkaufszentrums. Auf der Rolltreppe triggert ihn ein Geruch. Er kommt in eine ganz seltsame Gefühlssituation, spürt Nebel im Kopf. Als er oben angekommen ist, kauft er ein, was er auf dem Zettel stehen hat, und er will unbedingt nach Hause. Ohne zu überlegen, nimmt er den Bus, und weil er erinnert sich nicht, dass sein Auto im Parkhaus steht. Zu Hause angekommen, nach einiger Zeit, wo er zu sich hingesetzt oder hingelegt hat, könnte er nicht erklären, wie er überhaupt nach Hause gekommen ist. Erst später erinnert er sich, dass sein Auto wohl noch im Parkhaus steht. Mal ehrlich, wenn dir das passieren würde, würdest du es erzählen? Wenn ja, wem? Oder fürchtest du die Reaktion deiner Mitmenschen und verschweigst daher diese Erfahrung? Meine Kurzbeschreibung: Was ist denn eigentlich ein Trauma? Es gibt dafür keine absolut eindeutige Formulierung. Es ist ein Versuch einer Beschreibung. Ich beschreibe es so: Ich erlebe etwas, das mich überfordert, bedroht, ich fühle mich hilflos, ohnmächtig, handlungsunfähig, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alle in mir angelegten Möglichkeiten, die ich bisher hatte, um auf irgendein Ereignis zu reagieren und Schaden zu vermeiden, funktionieren nicht mehr. Ich bin am Ende und weiß nicht mehr weiter. Was alles eine Traumatisierung auslösen kann, bei jedem Menschen, kann es etwas anderes sein. Es könnte ein Verlust sein, wenn jemand stirbt, der einem sehr nahe steht. Selbst eine durch OP ausgelöstes Trauma gibt es. Missbrauch jeder Art sowieso, toxische Beziehungen, Extremmobbing, Kriege, Unfälle, Naturkatastrophen und vieles mehr. Gerne wiederhole ich meinen Wunsch: Wenn du solche Symptome hast oder solche Symptome, wie wir sie beschrieben haben, bei jemandem erkennst, suche bitte eine fachlich geschulte Person dazu auf. Ein Mediziner kann, weil dazu nicht ausgebildet, dir nicht weiterhelfen. Dazu ist der Sachverhalt zu komplex. Nur kurz, dass wir mal erwähnt haben, es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel Monotrauma, bekannt unter PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Es ist meistens eine einmalige Traumatisierung. Es gibt kumulierte Traumata, das heißt, sie haben sich mehrfach wiederholt. Komplextraumatisierung, das sind die schlimmste Form, die in den ersten Lebensjahren eines Kindes entstehen können. Sie tragen den Namen die dissoziative Identitätsstörung, abgekürzt DIS. Das aber alles im Detail zu erklären, ist hier nicht möglich und für dich sicherlich auch nicht hilfreich und interessant und daher auch nicht wichtig zu wissen. Wichtig für dich ist aber zu verstehen: Nur dann, wenn du verarbeitest, was dir passiert ist, wirst du wieder in deine frühere Kraft ankommen. Bist du wieder in der Lage, neue Begegnungen zu genießen. Und das Gute an der Traumatherapie: Ich wiederhole das immer wieder gerne, du bist für künftige belastende Ereignisse besser ausgestattet. Puh, das war jetzt sehr viel Stoff, und so möchte ich denn den ersten Teil zum Thema Trauma mit einer humorvollen, mutmachenden Geschichte von Bernhard Tränkle aus dem Milton-Erickson-Institut in Rottweil beschließen, die belegt, dass es sich immer lohnt, auch dort nach praktikablen Lösungen zu suchen, wo selbst Fachleute keine vermutet hätten. Ich habe die Überschrift gegeben: Lösungen sind überall und Humor hat heilsame Wirkung. Zu dieser Darstellung: Ein Mann geht zum Therapeuten und klagt: Ich glaube, ich bin verrückt. Jede Nacht sehe und höre ich wilde Tiere, Löwen, Tiger, Elefanten unter meinem Bett Paraden abhalten. Der Therapeut sagt fürsorglich: Nehmen Sie doch Platz und erzählen Sie mir mehr darüber. Der Patient stutzt: Moment mal, was kostet das denn und wie lange dauert so eine Behandlung? Nun, sagt der Therapeut, eine Stunde kostet 60 Euro. Und die Behandlung dauert erst mal 80 Stunden. Eventuell verlängern wir noch mal um 80 Stunden, sagt der Patient. Ja, so verrückt bin ich nicht, und geht. Nach einigen Wochen treffen sich der Therapeut und der Patient zufällig auf dem Wochenmarkt. Der Therapeut erinnert sich an den Patienten und fragt ihn nach seinem Befinden. Der Patient strahlt und antwortet: Mir geht es hervorragend. Mein Schwager hat mich in weniger als einer Stunde kuriert. Der Therapeut fragt verwundert: Oh, Ihr Schwager ist auch Therapeut? Nein, antwortet der Patient, er ist Schreiner. Er hat einfach die Beine vom Bett abgesägt. Ja, das, ihr lieben Zuhörer, ist Ende von Teil 1. Ich hoffe, es war zumutbar, wenn es auch vielleicht viel Ungewohntes ist, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, wenn das Interesse dafür da ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche allen, ja, dass sie das nicht erleben müssen. Und wenn sie es erlebt haben, dass sie Hilfe bekommen, und bitte holen Sie sich Hilfe. Es ist für ein gelingendes Leben unbedingt notwendig. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand Fragen hat. Wie gesagt, man kann mich auch per Mail erreichen unter info@kompass-gbl.de. Kompass mit K und 2 S. Nochmals danke fürs Zuhören und ja, bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße von Harald.